Hi Ulrike.
Hi Jan.
Hallo und willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt Podcast. Heute haben wir eine Gästin bei uns, mit der wir über das Thema Babyschlaf reden möchten, nämlich die Victoria von Kinga Baby. Und wir haben auch eure Community-Fragen von Instagram dabei, die wir heute zusammen beantworten wollen. Ja, das Thema Babyschlaf. Wie habt ihr heute geschlafen? Fangen wir mal so an.
Wunderbar.
Ehrlich?
Es geht.
Wie es mit so einem Bauch so geht.
Victoria, ich stell dich einmal kurz vor.
Gerne.
Du bist nämlich die Expertin, die wir heute brauchen. Ich bin ganz gespannt, warum du wunderbar geschlafen hast. Du hast nämlich ein anderthalbjähriges Kind zu Hause. Du bist Mutter von 3 Kindern und du hast aufgrund deiner Kinder angefangen zu forschen, was das Thema Babyschlaf angeht. Hast dich da sehr tief reingearbeitet und eine eigene Methode für das Schlafen, für den Babyschlaf entwickelt und diese dann auch angeboten. Du bietest Online-Kurse an. Du bildest sogar aus, das finde ich total spannend, da müssen wir gleich unbedingt drüber sprechen. Bist auch auf Instagram zu finden, da reden wir gleich nochmal drüber, kingababy_podcast, und betreibst auch einen eigenen Podcast. So, kurz Luft holen, das war eine ganze Menge. Erzähl mal, wieso hast du gut geschlafen? Du hast
wieso
ein anderthalbjähriges Kind.
Also, ich muss erklären, ich bin ja gerade hier, ich war ja gestern schon hier und ich habe im Hotel geschlafen.
Ich schreibe das kurz mit.
Aber zu Hause schlafe ich auch nicht so schlecht, trotz anderthalbjährigen Kind, ja.
Wie geht das?
Sollen wir gleich in medias res?
Wir gehen gleich in die Vollen, oder Ulrike? Was sagst du?
Ja, das ist eine super Frage. Wie geht das? Das geht meiner Meinung nach wegen dem präventiven Ansatz, den du gerade schon angesprochen hast. Das ist der Ansatz, den ich entwickelt habe, aufgrund all meiner Recherche, aufgrund all meiner Erfahrungen, die ich immerhin bin ich seit 7 Jahren Mama und jetzt seit anderthalb Jahren wieder von einem kleinen Jungen. Und bei ihm war das schon überhaupt keine Frage, dass ich präventiv, und ich erkläre gleich, was ich damit meine, das ganze Thema schon zu unserem Thema gemacht habe. Also Babyschlaf, als ich das erste Mal Mutter geworden bin, dann war es halt so, ja, das kann ja wohl nicht so schwer sein. Was reden die denn alle? Ich meine, schlafen oder nicht schlafen? Also, und dann wird man ja relativ schnell als frisch gebackene Eltern auf den Boden der Tatsachen geholt. Und es ist ja wirklich oft wahnsinnig herausfordernd. Und die Nächte werden zu Tagen und man leidet ja, also Schlafentzug ist ja eine Foltermethode, ne? Also das macht ja was mit uns Eltern.
Das möchte ich gerade noch voll unterstreichen.
Unterstreichen.
Folter, ja.
Ja, das ist witzig irgendwie, aber irgendwann ist es halt auch wirklich, ja. Ne? Das kann auch eine Depression und so. Also das ist ein Thema, was auf der Oberfläche halt ja irgendwie alle Foren füllt und natürlich auch jeder kann dazu was sagen, aber es kann halt auch dazu führen, dass man wirklich, dass es wirklich einem schlecht geht. Einmal einem selber als Eltern, aber auch für die Partnerschaft, ne? und auch für die Beziehung zum Kind. Das muss zum Glück nicht immer so sein, aber mein Ansatz ist, lasst uns doch nicht dann reagieren, wenn es schon wirklich super schwer ist und wenn wir wirklich darunter leiden, sondern präventiv. Am liebsten schon in der Schwangerschaft sich informieren. So, was ist da? Schwangerschaft, da sage ich es genau. Was gibt es denn für Sachen, mit denen ich von Anfang an mein Kind unterstützen kann, dass Schlaf nicht zu so einem großen belastenden Thema wird.
Wie schon in der Schwangerschaft das Kind beim Schlafen...
Nee, warte. Ja, ich möchte, also die Schwangeren spreche ich gerne an, damit wir ein bisschen so das Bewusstsein dafür schärfen. Ne? Also, weil ich das selber kenne, dieses, kann ja wohl nicht so schwer sein. Gut, beim dritten Mal ist man ja schon ein bisschen erfahren, ne, und weiß so, das kann schon auch herausfordernd werden. Und mit einer Dreifachmama, ne, da redet man natürlich auch anders. Aber jetzt so grundsätzlich kann man in den ersten 3 Lebensmonaten unglaublich viel machen, damit man den Schlaf schon unterstützt. Und wir reden hier um Gottes Willen nicht von irgendwelchen veralteten Methoden wie schreien lassen oder ab ins Zimmer und Tür zu, um Gottes Willen. Ne? Also es geht hier vielmehr um dieses ganz natürlich etwas etablieren, Routinen langsam einführen, Schritt für Schritt auf ruhigere Nächte achten. Ne? Also das kann man schon in den ersten 3 Monaten wunderbar unterstützen. Und dafür sind tollerweise meine 3 Kinder ein Beispiel, aber auch sehr viele, über 4000 Eltern durfte ich unterstützen mit meinen Online-Kursen. Also da bin ich schon sehr, sehr glücklich, sehr vielen Menschen geholfen zu haben, sehr vielen jungen Eltern.
Das finde ich total spannend, weil ich ja mein drittes Kind erwarte und gerade so ein bisschen denke, okay, Das ist für mich tatsächlich neu. Also klar versucht man irgendwie, sein Kind gut zum Schlafen zu bringen. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel nicht gewusst, was man konkret in den ersten 3 Monaten machen kann, um das zu unterstützen. Ich hatte nun auch 2 Schläfer, die tatsächlich die ersten 2 Jahre nicht so gut geschlafen haben. Seitdem schlafen sie perfekt. Aber deswegen würde ich ganz gerne von dir nochmal wissen, was kann ich denn demnächst tun?
Ja, super gerne. Also ich möchte mich da immer auf so Themenbereich, ne, können wir einmal so kurz so jedes ein bisschen anreißen. Also Schlafhygiene, das heißt Schlafumgebung, eine ideale Schlafumgebung schaffen. Da schaue ich natürlich sehr, so was sind die offiziellen Empfehlungen. Ne, wir sagen ja, am liebsten im Beistellbettchen soll das Kind schlafen. Das muss immer natürlich sicher sein. Ne? Also eine gute, sichere Schlafumgebung, keine Bett, ich sag das jetzt mal, das weißt du alles, aber trotzdem, das gehört dazu. Keine Decken, am besten Schlafsack, beziehungsweise in den ersten Monaten. Und da kommen wir gleich zu einem Hands-on-Thema. Pucken, das ist etwas, was den Babyschlaf wahnsinnig in den ersten Monaten unterstützen kann. Ich muss so ein bisschen überlegen, wie gehe ich jetzt Thema für Thema durch, dass du jetzt auch gleich davon was hast. Genau, also wir können einmal Schlafhygiene, Schlafumgebung schaffen. Man kann ruhig schon so im 2. Lebensmonat anfangen, Dunkelheit für Schlaf zu etablieren. Das ist ja häufig auch was, wo man sagt so, nee, tagsüber, nee, im Hellen. Wir wissen aber, dass Melatonin, das ist das Schlafhormon, durch Helligkeit unterdrückt wird. Und das ist also eines der leichtesten Sachen, die wir Eltern machen können, um eine gute, beruhigende Schlafumgebung und den Schlaf zu fördern. Ne? Auch am Tag, also Dunkelheit, so ab circa der 8. Lebenswoche macht das tatsächlich einen Unterschied für den Schlaf. Dann geht es auch absolut darum, schon langsam zu etablieren, dass auch das Bettchen als Schlafort schon super gerne in den ersten 3 Monaten etabliert werden kann. Der Hintergrund ist, häufig erlebe ich das so, dass Eltern sagen, so mein Baby lässt sich nicht ablegen, das Bettchen geht nicht, es schläft halt immer auf mir. Ne? Super, und das gehört dazu in der Neugeborenenzeit. Und das ist wunderschön, das Kuscheln, natürlich. Nur ich finde, man darf halt auch immer so ein bisschen die andere Sicht, wenn das Baby, sagen wir, ein halbes Jahr lang nie im Bettchen durchgeschlafen hat und auf einmal sagen die Eltern so, jetzt ist es aber schon groß, jetzt muss es aber mal klappen. Ne? Und dann erwarten wir von den Kindern auf einmal etwas, was sie gar nicht kennengelernt haben. Darum der Ansatz, lasst uns doch das auch von Anfang an als Teil, ne, das ist normal, auch mal im Bettchen. Natürlich klappt das nicht immer. Es geht eher darum, üben, anbieten, ausprobieren. Nicht gleich sagen, ist halt nicht, klappt halt nicht, sondern doch langfristig ist das großartig, wenn das auch ein bekannter Schlafort ist. Also Bettchen etablieren, schlaffördernde Umgebung schaffen. Versuchen auch, dass Stillen und Schlafen, was ja sehr häufig ist, so, ne? Einschlafstillen ist ja das, was einfach so schön gemütlich und gut klappt meistens, dass man da auch guckt, dass man Alternativen kennt, sich bewusst macht, dass Alternativen auch langfristig gesehen großartig sind, wenn das Baby nicht nur an der Brust einschläft. Ich rede hier extra, ne? Es geht nicht darum, dass wir sagen, jedes Mal darf das Baby nicht an der Brust einschlafen. Vor allem im präventiven Ansatz müssen wir einfach, also das Leben spielt ja mit, ne? Mit 3 Kindern, da geht es manchmal nicht anders. Aber das Bewusstsein, ich gucke immer wieder, wenn ich selber Zeiten habe, wenn ich weiß, zum Beispiel bei dir, wenn die großen beiden in der Betreuung sind und ich jetzt ein bisschen Ruhe habe, dass ich mal gucke, worauf kann ich achten, wie kann ich unterstützen, dass auch mal das Bettchen und nicht mal beim Stillen. Und also das von Anfang an in den Alltag bringen und dranbleiben, anstatt halt später irgendwann zu sagen, so, ja, Mist. Jetzt hat sie so etabliert, super. Dann ist es natürlich schwieriger, auch für die Kleinen. Ne? Also das ist die Idee dahinter. Von Anfang an etwas etablieren, was langfristig Sinn macht.
Kannst du noch mal ganz kurz, weil dieser Begriff immer mal wieder fällt, das Pucken. Ja. Das war mir nämlich früher, so vor dem ersten Kind, wusste ich gar nicht, was ist das denn? Und warum macht man sowas? Ich fand das so voll brutal. Kannst du noch mal voll ganz brutal, kurz in 3, 4 Sätzen erläutern, was das eigentlich ist?
Gerne, das ist eine Wickeltechnik, die schon Jahrtausende benutzt wird. Und,
also nicht Windel, sondern genau, ganzes
das
Kind
ist,
in dem Fall.
Genau, das ist so doof, dass man Wickeltechnik sagt. Ne? Aber es wird eingewickelt, das Baby. Das ist darum für Neugeborene, und das ist wichtig, ne? Das ist nur in den ersten knapp 3 Monaten darf man das machen, da sage ich gleich noch was zu, dass die Idee dahinter ist, dass das Baby ja im Bauch, wir können ja mal da hingucken alle, es ist super eng für das Babylein. Und diese Enge, diese Geborgenheit, da rauszukommen und auf einmal diese Weite, diese Reizüberflutung, das ist nichts anderes als eine absolute Reizüberflutung für die Kleinen, da kann diese Enge, dieses Halt geben, dieses Geborgene, durch dieses eingewickelt werden, das erinnert die so ein bisschen auch an die Zeit in Mamas Bauch, wo sie sehr, sehr geborgen waren. Genau das ist so dieser Aspekt, der die Kleinen beruhigen kann und tatsächlich Schlaf fördern kann. Da gibt es auch Studien zu, die sagen wirklich, gepuckte Babys schlafen länger, schlafen besser, ne? Also können besser längere Zeit schlafen. Und ganz wichtig, es gibt den Moro-Reflex. Sagt euch das was?
Nee, ja. Moro?
Moro, das ist ein Kinderarzt gewesen, der, nach dem wurde er benannt, das ist ein frühkindlicher Reflex. Das zeigt im Grunde, dass das Kind neurologisch gesund ist. Das ist alles gut. Das ist halt dieses die Ärmchen so zur Seite gehen. Und das kann die Kleinen halt auch wecken im Schlaf. Und das Pucken, das macht man am Oberkörper vor allem. Also da sind die Händchen entweder so oder unterschiedliche Pucktechniken gibt es. Das führt halt dazu, dass der Moro-Reflex die Kinder dann nicht aus dem Schlaf aufschreckt. Genau. Beim Pucken muss ich immer noch ein paar Sachen dazu sagen, weil Pucken ist großartig. Es ist wirklich für ganz viele Neugeborene fantastisch, weil es, wie gesagt, so runterholt, weil es Schlaf fördern kann, weil es den Moro-Reflex unterbindet. Es muss richtig gemacht werden, sonst ist es halt wirklich auch, kann es gefährlich werden. Das heißt, ganz wichtig immer, wir pucken eng tatsächlich, aber nicht zu eng. Das heißt, die Hand muss mindestens zwischen den Pucksack und die Brust des Babys reinpassen. Wir pucken nur obenrum, die Hüfte, das ist auch super wichtig, die muss frei bleiben. Wir dürfen da nicht die Hüfte einschränken. Wir pucken bitte nur beim Schlafen, tagsüber bitte Bewegungsfreiheit lassen. Und das Letzte, oder wo gab es gar kein Letztes mehr? Doch, sobald sich das Baby Anzeichen macht, dass es sich drehen kann, wirklich Anzeichen reichen, hören wir auf zu pucken. Beziehungsweise pucken dann nur noch eine Hand. Man probiert es halt so natürlich nicht von 100 auf 0, sondern dann puckt man vielleicht erstmal nur einen Arm und nur die halbe Nacht und so. Aber das Gefährliche ist halt, wenn Babys sich auf den Bauch drehen, dann dürfen sie auf keinen Fall gepuckt sein. Das heißt, wenn Eltern sich entscheiden, Babys auf dem Bauch schlafen zu lassen, was man ja nicht soll, wenn Eltern sich trotzdem dafür entscheiden, niemals pucken. Mhm. In Bauchlage wird nicht gepuckt. Ganz klar. So, dann habe ich alles schon mal zum Pucken so gesagt, was man zusammen einfach sagen muss.
Also da war bei mir auch total hilfreich. Also meine Hebamme hat mir das tatsächlich mal gezeigt dann. Also die hat dann auch gesagt, mach das mal. Bei meinem Sohn war es allerdings so, der fand das total blöd.
Super, dass du das sagst.
Das ist, glaube ich, auch noch so ein Aspekt. Mhm. Also der hat sich wirklich dagegen gewehrt und hat so lange sich bewegt, bis er sich wieder befreit hatte.
Und hat deswegen, das Gegenteil bewirkt.
So, ja, genau. Okay. Also das war wirklich so ein Kind. Der hat aber auch tatsächlich so einfach dann gut in der Trage geschlafen, beziehungsweise sich auch mal ablegen lassen. Von daher hat sie dann auch zu mir gesagt, dann lass es einfach. Es ist ja nur eine Möglichkeit.
Absolut, ne? Ganz genau. Und das ist immer so. Ne? Das sind alles Möglichkeiten und jedes kleine Würmchen ist anders, jedes Temperament ist anders. Aber was du sagst, es ist gar nicht selten. Also das Pucken an sich beruhigt selten. Wenige Kinder sind gepuckt auf einmal so, oh. Sondern es ist eher so eine Kombi aus Pucken, Bewegung, das Geräusch. Ne, das ist ja auch, das ist ja das Blut, wie es durch die Plazenta fließt. Das hören die 24 Stunden. Das ist für die vertraut. Das können wir alles nutzen. Also dieser präventive Ansatz hat wirklich auch die Idee, wir probieren, die Umgebung im Bauch nachzubauen. Durch Pucken, durch leichte Bewegung, ne? Wenn du dich bewegst und wackelst im Bauch. Genau, also das ist so dieses, wir probieren so gut wie möglich dieses vertraute, bekannte Gefühl, damit sie zur Ruhe finden, damit sie runterkommen aus diesem, wow, dieser krassen Überforderung der Welt. Mhm. Also das ist nicht unüblich, dass die Kinder erstmal beim Pucken nicht so begeistert sind, aber als du gesagt hast, so, er ließ sich auch ablegen, dann ist es vielleicht gar nicht so, dann ist es ja natürlich total egal. Nur wenn Eltern sagen, so, es geht gar nichts und Pucken bringt auch überhaupt nichts. Pucken allein ist jetzt nicht immer die Lösung, sondern es ist ein Teil des Ganzen. Ne? Wie gesagt, Bewegung ist auch immer. Und noch eine Sache zum Pucken, weil du gerade gesagt hast, Pucken, ja, ich liebe Pucken. Weil du gerade gesagt hast, das ist grausam, ne? Hast du gesagt?
Ja, es wirkt irgendwie so brutal.
Ich verstehe das. Es sieht halt wie so eine Zwangsjacke aus.
Genau, ja, genau.
Aber ich kenne das ja selber als Mutter, diese Gefühle, ne? Und ich fand es am Anfang auch so, oh, macht man das jetzt echt? Aber überleg mal, zum Beispiel die Trage ist genauso eng. Ne? Also das ist wirklich die Idee, das darf man sich auch so selber, wenn man sagt, bin ich jetzt zu, ist es jetzt zu eng gepuckt, so wie in der Trage. Es ist eng, aber es soll natürlich noch Luft sein zum Atmen. Die Trage wird als überhaupt nicht irgendwie brutal oder so gesehen. Und klar, jetzt sind die am Körper dran, aber dass dieses Enge, das ist nichts Unnormales für die Kleinen, sondern eigentlich was sehr, sehr Vertrautes. Aber ne, darum ist es so wichtig, wir müssen erstmal klar sein, wollen wir das, können wir das? Und dann kann man es auch nur mit Zuversicht auch den Kindern weitergeben. Und das ist ja sowieso immer das Ding. Ne? Wenn wir überzeugt sind, dann stehen wir da auch anders zu. Und ja, das ist die Basis.
Das erklärt jetzt auch wunderbar, warum die Kinder immer so schön in der Trage geschlafen haben. Das ist ja so, während das Einstillschlafen das Mittel der Frau ist, ist ja das die Trage das Mittel des Mannes.
Ja, total. Und das ist ja auch dieses die Bewegen und Enge. Ne? Ja, das sind schon mal zwei von diesen Sachen. Ja. Und wenn du dann auch dazu gemacht hast, Trauma. Wirklich.
Das ist ein Premium-Schlaf.
Genau.
Ich finde es jetzt total spannend, dass du vorhin auch gesagt hast, sowas wie das Kind mal ohne Stillen zum Beispiel einschlafen lassen und eben auch Alternativen zu bieten. Ich muss als jetzt bald Dreifachmama sagen, dass ich da vielleicht auch manchmal den einfachen Weg gewählt habe, weil ich zum Beispiel dann meine Tochter in Schlaf gestillt habe. Das ging immer am schnellsten. Das heißt, du würdest aber aus deiner Sicht sagen, also ich habe auch Alternativen probiert, das hat dann aber immer deutlich länger gedauert oder gar nicht funktioniert. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, warum soll ich es mir schwer machen? Ich habe noch meinen anderen Sohn, bevor der wach wird, weil der eben vom Geschrei geweckt wird. Ich mache es mir einfach und tatsächlich haben sie sich dann irgendwann auch relativ leicht abstillen lassen. Du würdest aber jetzt aus deiner Expertensicht sagen, das war eigentlich nicht so gut und ich hätte dranbleiben müssen oder wie ist da?
Nö, wenn du mich nicht aufgesucht hättest. Also ich finde, Für manche Eltern ist es irgendwann belastend, ne? Und, oder sie sagen, ich möchte von Anfang an da, weil ich eine doofe Erfahrung hatte, ich möchte von Anfang an da jetzt schon langfristig, ne, so ein bisschen denken. Aber für manche ist das ja überhaupt, also du sagst ja auch, das hat dann alles gut geklappt, dann du hast nichts falsch gemacht. Also das will ich damit sagen. Natürlich, also ihr habt euren Weg gehabt. Aber genau, so aus meiner Sicht würde ich sagen, es macht Sinn, auch mal Alternativen zum Einschlafstillen zu haben. Und du hast es gesagt, das hat ja nicht geklappt. Ne? Und ich verstehe das total. Große Kinder da, in solchen Situationen, alles über Bord werfen, egal, Überlebensmodus. Ne? Also manchmal ist es einfach so. Ja. Ich würde da noch einen Schritt zurückgehen. Also das ist etwas, was man auch wissen muss, wenn man über neugeborenen Schlaf vor allem redet, dass die Kleinen sehr kurze Wachphasen haben. Wachphasen? Ja, also zwischen zwei Schläfchen zum Beispiel, genau, der Wachzustand. Und der ist bei Neugeborenen unheimlich kurz. Also unheimlich kurz, also die können auch mal lange wach bleiben. Ne? Und die sind dann ja auch irgendwann nur noch am Gucken und einfach oder wenden sich ab. Auf jeden Fall, die ideale Wachphase ist nicht das, wie lange ein Baby wach bleiben kann, sondern was für sein Alter ideal ist. Und bei Neugeborenen kann das so in den ersten drei Lebensmonaten, sagen wir immer so 45 bis 90 Minuten, und das ist absolutes Maximum. Das sind eine Stunde 30, ne? Das ist super wenig. Wenn man überlegt, am Anfang stillt man ja mal so eine halbe, dreiviertel Stunde locker, dann wickeln, dann irgendwie ein bisschen rumgehen, in den Spiegel gucken und dann eigentlich schon wieder.
Okay, aber eine Phase, die mehrfach am Tag vorkommt.
Genau. Ne? Und dann Schläfchen und dann wieder maximal anderthalb Stunden. Aber also zum Beispiel jetzt ein drei Wochen altes Baby, wenn ich dann höre, anderthalb Stunden wach, viel zu lang. Also warum viel zu lang? Weil wir dann ganz schnell in diesem Übermüdungsstadion sind und das dann geht nur noch Einschlafstillen, weil dann brauchen sie maximale Unterstützung. Das wäre also mein erster Schritt. Gucken wir mal, ob vielleicht viel früher schon begonnen werden muss, runterzuholen, Alternativen bieten. Ne? Und also Einschlafstillen ist super, wenn du wirklich schnell was brauchst. Und natürlich ist es auch normal am Anfang. Aber wenn man Alternativen finden will, dann muss man gucken, dass es nicht übermüdet ist. Weil dann geht nichts anderes.
Jetzt habe ich zwei Kinder, wo ich mich gerade frage, was da dann tatsächlich bei meinem Sohn los war, weil mein Sohn mit 6 Wochen wirklich auch immer nur noch so eine halbe Stunde am Stück geschlafen hat und dann sehr lange wach war. Und wir haben alles probiert, haben aber auch festgestellt, dass er gar nicht so unzufrieden ist. Mhm. Also der war einfach sehr früh, sehr viel wach. Mhm. Deswegen war ich bei meiner Tochter, als die auf die Welt kam, immer total besorgt und habe jedes Mal, wenn die Hebamme kam, gefragt, ist das normal? Die schläft nur. Und sie, ja, das ist eigentlich das Normale. ich frage mich bis heute, also er ist immer noch so ein Kind, das ganz wenig Schlaf braucht, ganz wach die Welt wahrnimmt, auch ganz aktiv. Gibt es solche Babys auch oder war da irgendwas, was wir einfach dann doch nicht gefunden haben, was ihm hätte geholfen?
Nee, aber wenn du sagst, er war glücklich, er war zufrieden, das sind ja so die Faktoren, auf die wir gucken. Er hat gut zugenommen, ne? Ist der Kinderarzt zufrieden? Wenn wir das hören, wenn die Eltern glücklich sind, wenn das Kind glücklich ist, dann gibt es nichts zu verändern. Und dann siehst du beim zweiten Kind auf einmal komplettes Gegensatz. Und das ist es halt. Wir haben natürlich noch diese Varianz einfach. Das sind kleine Individuen. Aber wie deine Hebamme gesagt hat, würde ich auch sagen, das ist eigentlich das, ne, was wir häufiger, 90%, erleben.
Das fand ich auch total entspannend. Ne?
Ja, das also ist war die Anfangszeit.
So kann es auch sein, genau. Die konnte ich dann auch tatsächlich auch mit den Großen beschäftigen, weil sie einfach geschlafen hat. Aber ich habe am Anfang gedacht, okay, die hat irgendwas, weil die stillt, dann wickle ich die einmal und dann ist die eigentlich schon wieder am Wegdämmern. Ja. Und das war so nach dem ersten Kind wirklich so ein Aha-Effekt, das einfach auch anders zu erleben. Ne? Wie war das denn bei deinen Kindern?
Also ich fand, das war für mich erstmal so die gute Nachricht. Ne? Die Kinder schlafen viel am Anfang. Also man ist so aufgeregt und gerade beim ersten Kind, ne, alles ist neu und man ist total hibbelig bei allem, was passiert. Und die Wahrheit ist, es passiert gar nicht so viel. Das Kind schläft halt. So. Und dann ist es ja so, wie man auch immer sagt, ne, dann schreit es halt mal und dann will es halt gewickelt werden, gestillt werden oder ist halt wieder müde. So.
Ja gut, aber das klingt ja sehr entspannt bei euch. Ne? Also das war wirklich
so ist es
schon
auch,
so
ja genau.
Schön.
Also, wenn du kein Schreibaby hast, das ist dann natürlich nochmal eine andere Nummer, wenn da irgendwie was nicht passt. Aber im Grunde ist es so und die gute Nachricht ist, es schläft einfach fast ständig. Also das ist ja wirklich toll.
Vor allem am Anfang,
und,
ja.
Und wie du sagst, eigentlich finde ich es viel einfacher, wenn es jetzt so ein Regelwerk gäbe, wo jetzt stünde irgendwie, ja, du musst das dann das machen und dann muss das passieren und dann das. Das fände ich viel anstrengender, wenn man das alles einhalten müsste, als wenn man einfach sich die Zeit nimmt und den Moment, den man ja in der Regel in den ersten Wochen auch hat und meistens oft auch gemeinsam, wenn das geht, dann kann man das Kind beobachten und auf die Bedürfnisse eingehen. Und das finde ich viel leichter, als wenn ich jetzt so eine Liste abarbeiten müsste. Irgendwie. Und einfach gucken, ne, wie du sagst, dann war es vielleicht weniger Schlaf oder so, dann ist es halt so. Ne? Das ist ja dann okay und man muss einfach nur darauf eingehen und damit umgehen und den
Ja, für manche Eltern ist das auf jeden Fall, also sehe ich genauso, ne, und fühle ich genauso, was du sagst, aber zum Beispiel bei meiner Erstgeborenen, da war das überhaupt nicht so, dass die einfach geschlafen hat, sondern dann war es halt wirklich echt? So.
In den ersten drei Monaten auch?
Ja, total.
Auch echt?
Also ich bin ja so dankbar, ne? Ja, sonst wäre ich ja nicht hier. Also ich meine, das ist ja der Anfang richtig. Von allem gewesen. Ja. Ich sage ja auch jetzt noch, die ist jetzt 7 und die ist auch super stolz, weil sie sagt, Mama macht das wegen mir. Ja. Und es stimmt, ne? Also für mich war diese Erfahrung wirklich wegweisend, weil also bei mir war es genau nicht so, dass die einfach eingeschlafen ist, sondern es war quasi von 0 auf 100 sofort. Die war, und nachhinein, ne, das war einfach, dieses arme Mäuschen war viel zu lange wach, die war super überstimuliert. Die kam überhaupt nicht runter. Und mir wurde dann auch gesagt, du hast halt ein Schreibaby, da musst du jetzt durch. Und irgendwann habe ich halt auf die Wachphasen zum Beispiel geachtet. Das war bei uns so ein krasser Gamechanger. Und das war ein anderes Baby. Und ich weiß noch, wie die Hebamme kam und meinte so, und, alles okay? Und ich so, ja, super, das Kind ist echt mal ein anderes Baby. Das war, und das hat mich so geärgert, ne? Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen. Ich habe mit so vielen Ärzten, Hebammen gesprochen und alle haben mir halt echt immer entweder gesagt, so, ja, da musst du durch. Was denkst du denn? So ist das halt mit Babys. Oder ja, das ist halt ein Schreibaby, tut mir total leid, musst du jetzt durch. Oder halt diese veralteten Sachen, ne? So, lass sie doch einfach. Koliken natürlich. Und es gibt halt auch zwischen diesen beiden Extremen immer noch ganz viele Wege. Und das erlebe ich so häufig, dass Eltern sagen so, krass, das macht so einen Unterschied bei so vielen Babys, dass man wirklich einfach guckt, dass sie nicht zu viel.
Kannst du das mal beschreiben, was genau das war? Du hast jetzt gerade gesagt, gerade in den Wachphasen hast du geschaut. Was genau war das, was du dann als Ursache...
Ach so, das war wirklich, die war zu lange wach. Also
okay.
Ich hatte damals gar keine Ahnung, dass das vielleicht auch überstimulierend sein kann. Und das ist ganz spannend, weil sie war die Erstgeborene. Ne? Ich erlebe das häufiger jetzt in Beratungen, dass wenn ein zweites Kind oder drittes Kind kommt, dass die da so überstimuliert sind wegen den großen Geschwistern. Aber wir waren ja sogar nur zu dritt und die war behütet und es war alles total auf sie fokussiert. Und ja, also sie brauchte viel mehr Unterstützung. Also für mich war das, was du gerade sagst mit diesem Regelwerk, ne? Aber mit diesem Wissen, also ich finde ja immer, Wissen ist ja Macht, ne? Ja. Und also im positiven Sinne Macht. Mit Wissen kann man halt das sich rausziehen, was zu einem passt und dann damit einfach für die eigene Familie, was die Umstände einfach so schaffen. Und das ist ja meine Intention, ne? Dieses Wissen aus der Wissenschaft wirklich runterbrechen, was können wir nutzen.
Genau, so meine ich es auch, ne? Aber du nutzt halt das, was du individuell brauchst. Ja, so, das total. Ist viel schöner, ist als etwas, was starr ist, irgendwie in die Familie zu pressen, weil das so muss. So meine ich das. Nicht, und das Wissen ist da Gold wert.
Ja. Genau, aber eben auch eine gewisse Gefahr, ne? Also das war bei mir zum Beispiel so, dass ich im Nachhinein sage, ich war halt beim zweiten Kind, was das Thema Babyschlaf angeht, auch viel entspannter. Weil ich eben auch, als ich meinen Sohn bekommen habe, war er der Einzige, der nicht so viel geschlafen hat. Und alle meine Freundinnen waren immer entspannt, immer ausgeruht. Und ich dachte, super, ich habe irgendwie ein Kind, das dauernd wach ist. Und es wurde tatsächlich in dem Moment besser, wo ich das auch einfach angenommen habe und gesagt habe, okay, wir machen alles irgendwie möglich. Und er ist einfach so, er ist nicht unzufrieden. Er wirkte auch selten wirklich müde. Mhm. Der hat nicht gebrüllt, der hat wirklich ganz, ganz selten mal gebrüllt. Der war einfach wach. So. Und das, finde ich, ist auch immer so eine Sache, gerade wenn man zum ersten Mal Mama wird. Man liest überall, man hört, mach es so, probier das aus. Ich habe zum Beispiel beim ersten Kind auch immer noch gesagt, okay, abends um 7 legen wir den ins Bett. So, und dann haben wir so eine Einschlafzeit, die wir etablieren und dann kriegt er so einen Rhythmus. Ja, das hat dazu geführt, dass wir ganz oft abends am Bett gesessen haben und im Bett Armbrot gegessen haben, weil er nicht einschlafen wollte. Und dann irgendwann mein Mann mit dem Essen kam und meinte, bevor wir um 10 am Tisch sitzen, essen wir hier. Dabei schlief er oft ein. Und da sage ich im Nachhinein, das war, weil ich dann entspannt wurde, weil ich dachte, gut, ja, es ist so. Richtig, und bei meiner Tochter habe ich gedacht, okay, ich weiß, so die ersten 2 Jahre war es bei meinem Sohn, da sind die Nächte kurz, da wache ich viel auf, weil mein Kind viel aufwacht. Und das habe ich angenommen und ich behaupte auch, dass das irgendwie mit reinspielte, dass sie dann auch so entspannt war und dann einfach auch so viel besser geschlafen hat.
Ja, es gibt ja auch diesen Spruch, ne? Entspannte Eltern, entspanntes Kind.
Ja, genau, aber es ist beim ersten Kind, also du sagst, du ärgerst dich so darüber, dass du eben dieses Wissen ja beim ersten Kind noch nicht hattest, aber wie denn auch, ne? Und ich, das ist ja auch so ein Prozess, in dem man, finde ich, total reinwächst. Also ich habe mein erstes Kind gekriegt und habe gedacht, okay, das kriege ich schon irgendwie hin. Und dann habe ich nach dem ersten Kind, beim zweiten Kind gedacht, boah, war ich blauäugig in vielen. Und das finde ich gerade beim Thema Babyschlaf sowas, was man sich aber auch verzeihen muss, weil man einfach sagt, gut, man lernt dazu, man liest dann auch noch mehr. Und das finde ich eigentlich nur menschlich, dass man eben sagt, woher soll ich es auch wissen, ne?
Das geht ja auch allen so.
Ja, genau. Also. Genau.
Ja, ja.
Ganz wichtiger Punkt. Was tue ich denn jetzt, also wenn ich jetzt feststelle, mein Kind ist zu lange wach? Also das schläft dann offensichtlich nicht von alleine einfach ein. Also was tue ich dann?
Also alleine ein, ne, das ist ja sowieso so ein Thema. Was heißt jetzt genau alleine einschlafen? Kann irgendwann mal das Ziel sein, ne, und erreicht werden, aber ist jetzt gar nicht so sehr im Fokus, ne, sondern eher kleinere Unterstützung, ne, dass man guckt, so, das ist also nur zu dem Thema, alleine ein. Was man als erstes macht, wenn man merkt, so hier, das
ist zu lang. Das sind jetzt die anderthalb Stunden irgendwie maßlos überschritten. Was tue ich jetzt?
Da helfen halt zum Beispiel so kleine Routinen total. Mhm. So eine kleine Bettroutine. Und da wissen wir auch aus der Forschung, dass die schon sehr früh erkannt werden. Das ist so spannend, dass Babys auch im zweiten Lebensmonat schon Abläufe, die immer gleich laufen, erkennen. Und das ist ja eine wahnsinnige Entwicklung im Gehirn, muss man sich mal überlegen. Ne? Also, und das können wir uns ja auch nutzen, indem wir sagen, stillen als Teil der Bettgehroutine, dann wickeln, dann vielleicht pucken, wenn es ein Neugeborenes ist, dann ein bisschen rumtragen, Geräusch, abdunkeln. Ne? Also dieses Ganze, wir bereiten den Körper vor, dass er von Aktion zu Entspannung, und das ist ja für uns schon manchmal super schwer, ne, runterzukommen. Und dieses Zack, das schaffen wir Erwachsene nicht, wie soll ein kleines Baby das schaffen? Daher diese Schritte zusammengehen und runterholen, gucken, dass es nicht schon in der Übermüdung ist, ne, darum. Ne? Also das macht man halt gut so, dass man weiß, okay, wir sind jetzt noch in einem guten Feld, da ist jetzt noch nicht Adrenalin im Körper, weil das ist nämlich das Ding. Und das macht es ja wieder schwer. Ne? Genau, also wir schaffen die Umstände, wir begleiten den Schlaf und wir haben einfach den Blick drauf, dass es so leicht wie möglich ist.
Jetzt habe ich mal meinen Instagram bemüht. Ihr habt ja immer die Möglichkeit, uns auch Fragen zu stellen auf unserem Rossmann Babywelt Instagram-Kanal. Und da sind ein paar zusammengekommen. Und das finde ich total spannend. Da können wir ja alle auch zu berichten zu solchen Fragen. Wie schaffe ich es, dass mein Sohn 11 Monate allein in seinem Bett einschläft?
Okay, soll ich gleich mal starten?
Leg mal los.
Also, da darf man sich natürlich immer fragen, was heißt alleine im Bett einschlafen? Da wäre jetzt so die erste Frage, was genau wünscht ihr euch? Warum muss sich was verändern? Wie schläft es gerade ein? Vielleicht legt sich die Mutter oder der Vater noch dazu? Vielleicht wird Einschlaf gestillt? Es gibt da ja ganz viele Möglichkeiten, den Schlaf zu begleiten. Ich würde in so einem Fall immer erstmal gucken, wie sind denn die Umstände? Also ist das Kind... hat das eine altersgerechte Wachphase? Ist da eine beruhigende Bettgehroutine im Vorhinein passiert? Ne? Also von 100 auf 0 zu kommen, also von Aktion zu Einschlafen, da dürfen wir die Kinder natürlich unterstützen. Ne? Und da vor allem einfach mit einer beruhigenden Bettgehroutine. Das heißt, man muss erstmal immer die Umstände schaffen, dass es überhaupt möglich ist für die Kleinen. Und dann darf man im nächsten Schritt gucken, will ich die Einschlafassoziation, wenn es zum Beispiel... Einschlafstillen ist, will man das verändern? Das ist wirklich so individuell, da muss man immer von Fall zu Fall gucken. Aber grundsätzlich ist der erste Schritt immer, schaffe erstmal das, dass es überhaupt alles so passt, ne? Dass es nicht zu lange wach ist und dass es runterkommen kann und so weiter. Das wäre jetzt so die Pauschalantwort, die ich jetzt nur so antworten kann mit den Infos, die ich habe, ja.
Eine weitere Frage ist, ob Babys schlechter schlafen, wenn sie zu viel an einem Tag erlebt haben oder wenn es zu warm ist. Also im Ansatz hatten wir das ja vorhin schon, aber vielleicht kannst du da noch mal kurz auch was zu sagen.
Ja, gerne. Also klar, wenn sie viel erlebt haben, das bemerkt man total auch, wenn die in der Kita-Eingewöhnung sind, ne? Was ja auch viele so um das erste, im ersten Lebensjahr, im ersten Geburtstag kommen die ja ganz häufig in die Kita. Und dann merkt man ja total, dass gerade ganz viel verarbeitet werden muss. Also natürlich wirkt sich das auf, vor allem auf dieses Runterkommen, auf dieses Abschalten können und Entspannen wirkt sich das darauf aus. Große Entwicklungsschritte wirken sich natürlich auch auf den Schlaf aus. Daher... Absolut. Wenn gerade viel passiert im Außen, wenn auch gerade viel passiert im Innen, ne, wenn die anfangen zu robben, zu krabbeln, das macht alles was mit denen. Und natürlich kann das auch auf den Schlaf auswirken. Also es ist ganz normal, dass es immer wieder auch schwierige, herausfordernde Phasen gibt. Auch wenn es eigentlich ganz gut eingespielt ist. Das sei auf jeden Fall gesagt. Und hier mit der Hitze, ne, wenn es heiß ist, war die Frage. Ja, auf jeden Fall, also... Die Schlafumgebung, die kriegen wir nicht immer perfekt hin, aber es sollte natürlich nicht zu heiß sein und natürlich auch nicht zu kühl. Das ist super belastend für manche Eltern, die sitzen dann da mit dem Thermometer und machen sich super Sorgen. Wir können das Beste geben, aber manchmal können wir einfach auch. Ne? In den super heißen Tagen muss man halt einfach gucken, wie die Begebenheiten sind. Immer probieren, das Schlafzimmer so gut wie möglich runterzukühlen, ne? Dass es eher kühler ist als zu heiß.
Dann habe ich noch eine Frage, die mit der fühle ich mich sehr verbunden, weil das bei uns zu Hause auch gerade genauso der Fall ist. Warum wacht mein Baby immer um 5 Uhr auf?
Mhm. Habt ihr das gerade auch zu Hause?
Ja? Wir haben das auch zu Hause, jetzt nicht mit einem Baby, mit einer Dreijährigen. Ja. Also das kann immer noch der Fall sein dann. Aber gerade beim Baby ist es natürlich, warum denn immer um 5? Mhm. Sind es ja oft immer die gleichen Zeiten?
Ja.
Kann ich schon nachvollziehen.
Ja, das ist tatsächlich auch so, weil wir zwischen 4 Uhr und 6 Uhr so eine vermehrte Leichtschlafphasen haben. Also da ist der Schlaf wirklich... Man wacht sehr schnell auf, wenn zum Beispiel Helligkeit reinkommt, ne, kann in den Sommermonaten ein großes Thema sein, wenn dann auch irgendwie so ein bisschen Appetit kommt, wenn man auch ein bisschen so Gefühl hat, also wenn die Kleinen so ein bisschen, der Schlaftrank ist gefüllt. Ne, also da muss man wirklich gucken, 5 Uhr ist natürlich ein Taktik zu früh, so für den Biorhythmus von uns Erwachsenen und auch für die Kleinen. Ne, sage ich immer so, ab 6 ist es leider normal. Mhm. Ab 6 kann ein Tag starten. Vorher würde ich auch sagen, gucken wir mal, ob wir vielleicht irgendwas noch optimieren können. Und das würde jetzt in dem Fall zum Beispiel sein, wenn das Kind, sagen wir, um 19 Uhr ins Bett gegangen ist und bis 5 Uhr schläft, dann sind das 10 Stunden. Und 10 Stunden können für manche Babys genügend sein, Nachtschlaf. Wir sagen immer so 10 bis 12 plus minus. Ist vollkommen normal. Und das heißt, ich würde da vielleicht sagen, gucken wir mal, ob wir den ganzen Tag ein bisschen in die Richtung schieben können, dass nicht 19 Uhr, sondern vielleicht 20 Uhr, so dass wir damit auch unterstützen, dass das nicht um 5 Uhr geweckt wird. Aber wie gesagt, Helligkeit kann das auch durchaus beeinflussen oder halt Hunger und so weiter. Das sind aber so die üblichen Herausforderungen und das kennen wir ganz häufig, ja.
Ja, ich kann da noch eine Kleinigkeit ergänzen. Also wir hatten das Thema auch, aber in Kombination mit einem sehr unruhigen Baby dann. Also es ist nicht einfach nur wach geworden, sondern es hat sichtlich irgendwie Probleme mit dem Bauch gehabt. Und tatsächlich ist uns auch aufgefallen, dass es immer nur zu einer Seite guckt im Schlaf und zwar von uns weg. Das ist ja auch untypisch für Babys. Ja. Und wir haben dann den Tipp bekommen und sind zum Osteopathen gegangen. Und der hat festgestellt, dass die Schädelplatten durch die Geburt übereinander liegen. Und darunter der Nerv für die Verdauung liegt. Und das ist quasi, dieses Verdauungssystem wird morgens um 5 aktiv. Und das hat bei ihm dazu geführt, dass tatsächlich er wach und unruhig wurde. Ach, und wir haben 2 Behandlungen gehabt, danach war es weg. Super. Also das vielleicht auch nochmal. Ja, genau. Er lag dann, er lag auf der anderen Seite, es hat so gedrückt, aber weil, also der Osteopath hat damals zu uns Eltern gesagt, es ist wie auf einer Reißzwecke liegen. Dann ist es, wie gesagt, behandelt worden und das vielleicht noch mal so als letzte Option im Hinterkopf haben, wenn man sowas feststellt, dass das auch eine Möglichkeit
ist. Ja, super wichtig,
selten ist, aber eben auch.
Der Besuch beim Osteopath, also wenn es was körperlich ist, ist klar, muss man das erstmal, ja.
Ja. Genau. Ja, eine letzte Frage haben wir noch und zwar: Baby 10 Monate schläft am Tag nie länger als 30 Minuten. Warum?
Warum? Ja, wir haben ja schon viel über Wachphasen geredet heute. Und das wäre auch so mein erster Ansatz. Ist das Baby hat das eine altersgerechte Wachphase? Also hat es genug Möglichkeit in der Wachphase aktiv zu sein? Ne? Und das wirkt sich auch auf den Tagschlaf aus. Also einmal natürlich das Thema, es kann wirklich so sein, dass es zu wenig Wachphase hat und dass es irgendwie zwar den Schlaf findet, aber ja, also da ist nicht genug Schlafdruck in der Wachphase aufgebaut worden, dass der Schlaf länger ist, ne? Länger als eine halbe Stunde. Und es kann aber auch sein, dass es zu lange wach geworden ist, gehalten wurde. Und also das ist immer der erste Schritt, den wir gucken. Ist der Tag altersgerecht? Ist es wirklich so, wie es gerade für dieses Alter? Und das sind immer natürlich so Richtlinien, da muss man immer rausfinden, ne, was ist bei meinem Baby. Aber mit so einer Richtung kann man ja schon ganz gut so einschätzen, bin ich da jetzt meilenweit von entfernt. Und ist es vielleicht wirklich so, dass das Baby nicht genug Stimulation hatte in der Wachphase und dann auch nicht genug Schlafdruck hatte? Davon würde ich jetzt so ein bisschen ausgehen, weil mit 10 Monaten können sich längere Schlafphasen am Tag durchaus schon etabliert haben. In den ersten 5 Monaten ist das ein bisschen herausfordernder, aber dann etabliert sich das peu à peu.
Ja, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns bist. Wir haben ja ganz viele Fragen klären können, die uns auch noch ganz viel helfen.
Total.
Gerade mir auch jetzt in der nächsten Zeit. Hat uns sehr gefreut. Und wir hoffen sehr, dass euch auch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts gefallen hat. Werdet doch gerne auch Mitglied im Babywelt Club unter www.babywelt.club. Könnt ihr euch anmelden. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.